Liebe Brüder und Schwestern, wir lesen heute aus dem Wort Gottes, 1. Korinther 14, unter der Überschrift Sprachenrede und prophetische Rede. Oft wird es auch wiedergegeben als Zungenrede und prophetische Rede. Aber die richtige Übersetzung ist meines Erachtens Sprachenrede, um das gleich vorwegzunehmen. Ich lese nach der Schlachterübersetzung, weil gerade bei diesem schwierigen Kapitel sie genauer ist als die Luther-Übersetzung, auch sonst genauer ist. Und deshalb habe ich heute die Schlachter gewählt. Der Apostel Paulus schreibt, inspiriert vom Heiligen Geist, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre? Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und zu Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also, ihr Brüder, strebt danach zu weissagen. Und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Lieber Herr, leite uns bitte durch deinen Heiligen Geist, dein Wort recht zu verstehen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, kaum ein Kapitel hat so viele Diskussionen und unterschiedliche Auslegungen hervorgebracht wie dieses Kapitel 14 in Verbindung mit Kapitel 12 und 13 im 1. Korintherbrief. Es gibt geradezu eine Spaltung in der Christenheit wegen der Frage des sogenannten Zungenredens und auch den zusammenhängenden übernatürlichen Kraftwirkungen, die immer wieder dann hier zusammen gesehen werden. Ich bin ja darauf grundsätzlich schon in Kapitel 12 und 13 eingegangen, gestern und vorgestern. Ich möchte das jetzt aus Zeitgründen nicht wiederholen. Wir haben auch gesehen, wie lang dieses Kapitel 14 ist. Viel länger als das Kapitel über die Liebe. Über die Liebe, das ist konzentriert und das Wichtigste. Aber in Kapitel 14 muss der Apostel Paulus so viel erklären, so viel schreiben, weil es so große Missverständnisse offensichtlich gegeben hat. Wir haben ja schon gehört, dass die Korinther das Sprachenreden, weil es so etwas Übernatürliches ist, als eine besondere Gabe hervorgehoben haben. Aber in Kapitel 12 ist es in der Gabenordnung am letzten Platz aufgeführt. Und auch das Kapitel 14 dient dazu, diese sicherlich auch wichtige Gabe, aber doch auf ihren richtigen Platz zu ordnen, nämlich ganz am Ende der Skala. Und sie steht praktisch hier im Vergleich mit dem Weissagen. Was ist Weissagen? Weissagen wird definiert, etwa in Vers 3, wer weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Zur Erbauung, indem Menschen gerettet werden. Es wird ihnen die Evangeliumsbotschaft verkündet durch verständliche Predigt, durch klare, verständliche Worte, die man in seiner eigenen Sprache begreifen kann. Es dient also das prophetische Reden, Prophetoiein, zur Erbauung. Es dient auch zur Ermahnung, dass der Mensch, der dann Christ geworden ist, dass er auch die Gebote Gottes hält und dass er nicht aus der Gnade des Herrn wieder herausfällt, indem er in laufender Sünde lebt. Deshalb muss er auch ermahnt werden. Sicherlich, keiner von uns ist ohne Sünde, aber der Mensch, der die Sünde gewohnheitsmäßig praktiziert, der also in der Sünde wandelt weiterhin, und nicht in der Heiligung bereit ist zu wachsen, der muss immer wieder auch ermahnt werden. Und wir alle brauchen Ermahnung, weil wir alle in Gefahr stehen, zu sündigen. Und das ja auch jeden Tag. Und die prophetische Rede, die verständliche Rede, dient auch zum Trost. Sie tröstet den Menschen, der schwach ist, der in Anfechtung fällt, der in Gefahr steht, zu fallen. Die prophetische Rede gibt ihm Zuspruch aus dem Evangelium. Es ist also eine verständliche Rede, die Weissagung. Was ist dagegen die Sprachen- oder Zungenrede? Vielleicht sage ich zunächst, was es ganz sicherlich nicht ist. Ganz sicherlich nicht ist, obwohl es wahrscheinlich in den überwiegenden Fällen heute so ist. Es ist, und das habe ich selber schon mit eigenen Ohren gehört, was in vielen solchen Kreisen praktiziert wird, ein Geplapper, ein Aneinanderreihen von immer wieder gleichen Lauten und Silben und Formeln, mantraähnlich Wiederholungen. Das ist es zwar in manchen Kreisen heute, aber das ist es nicht in der Bibel. Denn es gibt eine ganz klare Stelle, die deutlich macht, dass das Geplapper nicht göttlich ist. In Matthäus 6, Vers 7 in der Bergpredigt sagt unser Herr Jesus selber, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die denken, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Und dieses Plappern, das drückt auch geradezu dieses Gestammel aus, was man in manchen solchen Kreisen hört, als eine Art von Zungenrede. Wird es dann bezeichnet, es sei eine übernatürliche Gabe, eine besondere Geistessalbung. Das Geplapper wie die Heiden, das kommt eben gerade bei den Heiden vor, wie der Herr Jesus auch deutlich macht. Denn bei den heidnischen Religionen und in der Esoterik finden wir praktisch überall dieses Gestammel, wo man sich in Trancezustände hineinbringt, durch dauernde Wiederholung von Rhythmen, Trommelschlägen, Mantra, ähnlichen Wortsilben, sodass der Verstand ausgeschaltet wird und die dämonischen Mächte in Form eines Besessenheitszustandes in den betreffenden Menschen einfahren können und ihn in Besitz nehmen. Das heißt also Besessenheit, wenn der Mensch in Besitz genommen wird von dämonischen Mächten. Und dazu dient es, den Verstand zu lehren, was wiederum geschieht durch dauernde Wiederholung von Silben, Geräuschen und ähnlichen Dingen. Das sollen wir nicht tun. Im Petrusbrief, 1. Petrus 5, werden wir ermahnt, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Nüchternheit, Wachsamkeit, kein ekstatisches aus sich heraustreten, kein Trance-ähnliches sich in sich versenken, keine Mystik mit Augen schließen und verstummen, sondern nüchtern und wachsam dem Herrn dienen und auch verständlich die Botschaft verkündigen. Das ist grundlegend betont auch in 1. Korinther 14. Und deshalb gilt es, prophetisch das Wort zu verkündigen, das heißt hineinzusagen in die Situation. Es kann auch Zukunftsprophetie, hat es gegeben in der Bibel öfters, das wissen wir. Aber heute ist prophetische Rede eben die klare, verständliche Verkündigung des Wortes in die Gemeindesituation hinein für den Einzelnen und für die Gemeinde insgesamt. Also Zungenreden oder Sprachenreden kann kein Geplapper sein wie die Heiden, kein ekstatisches Gestammel aus sinnlosen Silben, keine heidnische Beschwörung irgendwelcher Mächte, die sich dann oftmals als göttlich ausgeben, aber in Wirklichkeit teuflisch sind. Was ist dagegen das Lalon Glosse, das Reden in Zunge oder Sprache? Es ist, das möchte ich gleich vorweg schicken als Definition, das Lalon Glosse ist ein Reden in nicht erlernten Fremdsprachen, in welcher die betreffenden Gottes Taten preisen. Nochmals, ein Reden in nicht erlernten Fremdsprachen, in welcher die Betroffenen oder Betreffenden Gottes große Taten preisen. Es ist also dadurch durchaus ein übernatürliches Geschehen, eine Geistesgabe, ganz klar. Aber eben kein Gestammel, sondern eine verständliche Sprache für die Völker, die es betrifft. Das sehen wir beim Pfingstereignis ganz klar, wenn wir das lesen. Ich werde diese drei Stellen aus der Apostelgeschichte mit uns auch betrachten, bevor ich dann auf 1. Korinther 14 überblicksartig eingehe. Vers für Vers wäre jetzt zu lange, aber ich habe verschiedene thematische Zusammenfassungen gemacht dazu. Also, das Lalon Glosse ist ein Reden in Fremdsprachen und dadurch ein übernatürliches Geschehen, weil man ja diese Fremdsprache nicht gelernt hat, sondern der Geist Gottes hat es geschenkt in dieser Missions- und Pioniersituation, wo neue Volksgruppen erreicht wurden, die vorher nicht zum Volk Gottes gehört hatten. Also sprich, die Israeliten durften feststellen, je nach Aspekt, dass jetzt auch das Heil zu den Nationen gegangen ist, indem plötzlich die Apostel Jesu Christi nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt gesprochen haben in Glossae, in Sprachen, die sie nicht erlernt hatten. Und die Nationen, die vertreten waren damals in Jerusalem, die konnten das verstehen an Pfingsten, an diesem Fest, was heute Pfingsten heißt. 50 Tage nach der Himmelfahrt des Herrn. 50 Tage nach der Auferstehung und 10 Tage nach Himmelfahrt. Bin immer dankbar, weil ich ja freispreche, wenn ihr mich auch da korrigiert. Vielen Dank. Das sind auch Gaben und das ist auch die Gabe der Wachsamkeit, ja, gehört auch dazu. bei der Verkündigung. Und es war damals, das möchte ich auch gleich als zentralen Punkt vorausschicken, ein Zeichen für die Juden, dass das Heil zu den Nationen gelangt ist. Damit hängt auch gleich die Frage zusammen, die wir gestern ausführlich betrachtet haben, ob dieses Reden in diesen fremden Sprachen aufgehört hat. Ich denke, es gehört jedenfalls in diese Pioniersituation im ersten Jahrhundert. Und ich schließe nicht ganz aus, dass es auch heute noch Pioniersituationen geben kann, wenn das Evangelium zu Völkern gelangt, wo es noch nie war, dass Gott vielleicht in seiner Souveränität, wer wollte ihn beschränken, auch heute Missionaren Gaben geben kann, eine Sprache in einer übernatürlichen Weise sehr schnell sprechen zu können, zu erlernen. Auch das ist eine Gabe, ja, die der Herr schenkt. Nun, aber jedenfalls wollen wir jetzt betrachten, dass wir es auch vertiefen und im Zusammenhang verstehen aus der Apostelgeschichte. Zunächst einmal das Pfingstereignis, was da eigentlich geschehen ist. Und das bestätigt, möchte ich gleich vorausschicken, dass es eben kein Gestammel war, wie es heute oft behauptet oder so dargestellt wird, sondern ein wirkliches Sprechen und Hören von Sprachen. Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig bis beisammen, die Jünger und Jüngerinnen des Herrn. Und hier speziell nun auch seine Apostel. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Manchmal wird gesagt, es sei ein Hörwunder gewesen. Das ist nicht so, sondern hier steht ganz klar, sie haben diese Sprachen sprechen können. Der Geist gab es ihnen ein, in anderen Sprachen zu reden. Es war also auch ein Sprachwunder. Das wird in Vers 4 ganz klar betont. Weiter. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Müssen also alle galiläisch praktisch reden? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Parther und Meder und Elamiter, und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Es gab immer solche, die es abgelehnt haben, das Evangelium, aber andere haben es angenommen. Und damals sehr viele, es kamen mehrere tausend zum Glauben, damals beim Pfingstereignis. Die großen Taten Gottes werden verkündigt in diesen Gesprachen. Und sogar Arabisch war dabei. Es ist unvorstellbar, dass die Apostel Arabisch sprechen konnten. Ja, damals, wenn wir heute sehen, wie schwierig die arabische Sprache ist, auch schon die Schrift und alles. Also es ist schon ein Wunder, was da alles geschehen ist. Ein Sprachwunder und Hörwunder gleichzeitig sicherlich. Und nun gibt es ja zwei weitere Stellen in der Apostelgeschichte, wo auch plötzlich eine Gruppe von Menschen diese Sprachengabe erlebt an sich selber. Und es sind jedes Mal Pioniersituationen, wo das Evangelium zu einer neuen Gruppe von Menschen gelangt. Das wird gerade auch deutlich in Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10 wird ausführlich beschrieben, wie der römische Hauptmann Cornelius und die in seinem Hause zum Glauben kommen an Jesus Christus. Also nach jüdischer Definition ein Goyim, einer aus den Heidenvölkern. Und dann, als er zum Glauben kommt durch die Predigt des Petrus, da heißt es dann in Vers 44 folgende, Apostelgeschichte 10, 44 folgende: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Es war etwas völlig Neues für sie, das in diesem Rahmen jetzt so zu erleben. Weil das hatten sie in Pfingsten, es waren damals ja die Israeliten, die Gläubigen, die diese Gabe bekommen hatten und dem Volk es verkündigten, denen, die da in Jerusalem waren. Aber nun auch haben die Heiden die Gaben bekommen. Das ist das Neue hier, im Unterschied zum Pfingsten damals. Denn jetzt heißt es in Vers 46, denn sie hörten sie, nämlich diese aus den Nationen, von den Römern, hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Diese Juden, die bei Petrus waren, sie konnten es erst nicht fassen. Aber in Kapitel 11, müssen wir deshalb auch berücksichtigen, steht, dass sie es jetzt plötzlich verstanden haben. Da heißt dann in Kapitel 11, Vers 15, als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns am Anfang. Das spricht hier nun der Petrus. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Das sagt ihnen Petrus, den Juden, und dann kommt die Reaktion. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich, die waren außer sich, ja, den Heiden, die reden auch jetzt in fremden Sprachen und loben Gott. Aber jetzt, als sie das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Die Situation bei den Heiden. Und eine Stelle noch aus der Apostelgeschichte, das wird wieder ein bisschen anders. Da geht es um die Johannesjünger, die aus dem alten Bund noch kommen. Johannes, der letzte und größte Propheten, der noch aus dem alten Bund kommt. Und dann kommt ja der Herr Jesus, der den neuen Bund aufrichtet. Wo das Gesetz ins Herz geschrieben ist, wo der Geist und das Leben gekommen sind. Und das sind die Ephesus-Jünger in Kapitel 19. Auch diese Stelle, Entschuldigung, wenn es jetzt so viel ist, aber ich muss das einfach lesen, dass wir einen Zusammenhang verstehen. Apostelgeschichte 19, es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Christus oder Messias Jesus. Als sie das hörten, die Ephesus-Jünger, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Hier ist der Übergang auch nochmal bei solchen, die vom Alten zum Neuen Bund gehen und auch sie bekommen jetzt diese Gabe, in diesen fremden Sprachen zu reden. Das sind also Situationen, Schlüsselsituationen, wo eine neue Stufe sich in der Heilsgeschichte erfüllt hat und da hat Gott dieses geschenkt, dieses Geschehen. Aber kann man das einfach so übertragen auf das, was man heute als Zungenbewegung bezeichnet? Wo ja keine Pioniersituation ist, die neue Missionsgebiete, sondern es sind ja Gemeinden, die da sind und die sagen, manche sogar, alle müssen in Zungen reden können, was auch immer das jetzt dann ist, ja, je nachdem. Und wenn jemand nicht in Zungen redet, ist er kein vollwertiger Christ, kann er zum Beispiel nicht getraut werden, sogar in manchen Pfingstgemeinden, es gibt solche Lehren, ja, ich habe selber gehört von solchen. Das ist ganz klar unbiblisch, allein schon deshalb, weil Gottes Wort sagt, reden etwa alle in Zungen? Können alle weissagen, die Gaben sind ja verteilt. Falls es heute noch ein Sprachenreden gibt, dann können es, wenn überhaupt, nur Einzelne haben. Und es kann kein Kriterium sein für allgemeines Christsein, wenn es heute überhaupt notwendig wäre. Darauf kommen wir jetzt noch. So, nachdem ich diese biblischen Exkurse geführt habe zur Apostelgeschichte, möchte ich auf Kapitel 14 zu sprechen kommen. Es geht abends immer etwa 1,5 Stunden, ich bitte da um Verständnis, aber sonst können wir die Sache nicht tief genug betrachten. Ja, weil es gibt ja so viel Unklarheit und ich möchte mit des Herrn Hilfe in aller Demut versuchen, doch einiges mit uns zu verstehen heute. Ich habe deshalb eine Gegenüberstellung gemacht, eine Tabelle in 2 Spalten. Unterschied zwischen Sprachenrede und prophetischer Rede. Da geht es ja fast im ganzen Kapitel 14 um diese Frage. Die Frage, dass die Frau schweigen soll in der Gemeinde, werde ich heute nicht betrachten. Das haben wir am ersten Abend getan, im Zusammenhang mit 1. Korinther 11, wo es ja auch um das Thema Frau und Mann oder Mann und Frau im Gottesdienst geht. Ja. Das können wir auslassen, aber die anderen Verse jetzt in Zusammenfassung, in Gegenüberstellung. Was ist der Unterschied hier zwischen Sprachenrede und prophetischer Rede? Zunächst, das wird in Vers 2 und 3 deutlich, die Sprachenrede preist Gott in einer für die Ortsgemeinde unverständlichen Fremdsprache. Die prophetische Rede dagegen redet verständliche Worte zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und da stellt sich schon die Frage, welche Funktion eine solche Sprachenrede in einer Ortsgemeinde haben soll, wo es dann doch keiner versteht. Außer wenn vielleicht eine Auslegung da ist, das kommt noch später. Ja. Aber es hat von daher gar keinen Zweck, wenn es nicht gerade eine Pioniersituation auf dem Missionsgebiet ist. Ja. In der Gemeinde selber ist es eher fragwürdig. Darauf zielt auch das ganze Kapitel 14. Der zweite Gegensatz ist, und das bezieht sich nur auf Vers 4, also ich lese jetzt nicht nochmal alle Verse vor, die ich hier zusammenfasse, das ist jetzt zu lange, aber in Vers 4 wird deutlich, die Sprachenrede bzw. der Sprachenredner erbaut sich selber, weil ihn in der Ortsgemeinde niemand versteht. Er redet ja in einer unverständlichen Sprache. Die prophetische Rede oder der, der die prophetische Rede gebraucht, erbaut die Gemeinde. Und das wird hier ganz klar positiv gewertet, während dieses sich selber erbauen einen negativen Beiklang hat. Es wird oft so betont, ja, man erbaut sich ja dann damit selber. Aber das ganze Ziel von Korinther 14 geht darauf, du sollst deine Gaben nicht egoistisch gebrauchen, auch schon Kapitel 12, sondern sie sollen zum Bau der Gemeinde verwendet werden. Es soll keine Ego-Gaben geben, sondern altruistischer Gabengebrauch. Für die anderen, natürlich auch für mich, aber nicht nur für mich. Wenn man sich nur selber erbaut, ist das nicht der Sinn der Gaben, die Gott durch seinen Geist verliehen hat. Wenn es also hier heißt in Vers 4, wenn einer Sprache redet, erbaut sich selbst, dann hat das nach meinem Verständnis des Wortes Gottes und vom Zusammenhang her von Kapitel 12 und 13, wo es auch um die Liebe geht, die Liebe, ja, hat es einen negativen Beiklang, sich selber erbauen, ja. Gerade wenn man es auch von der Liebe her sieht. Es heißt ja auch in Vers 1, 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Das Kapitel 13 wird ja nochmal als Thema auch über Kapitel 14 geschrieben. Kapitel 13 wird als Thema nochmal über Kapitel 14 geschrieben. Strebt nach der Liebe, aber bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Nicht am meisten, dass ihr in Zungen oder Sprachen redet, sondern dass ihr verständlich redet. In Vers 1 ist das Thema ja nochmal ganz klar genannt. Die Verständlichkeit, die Erbauung der Gemeinde, nicht die Selbsterbauung. Die Sprachenrede, wenn sie vorkommen soll, die muss deshalb ausgelegt werden, damit sie dann auch verständlich wird. Ich habe schon mancherlei Pfingstgemeinden besuchsweise kennengelernt, war da nie Mitglied, aber da wird es dann auch nicht ausgelegt. Ich kenne die Situation, in Pforzheim gibt es auch eine große Gemeinde, da reden die alle gleichzeitig in Zungen und keiner legt es aus. Selbst Mitglieder dieser Gemeinde haben schon gemerkt und auch mir gesagt, es ist an sich unbiblisch, was da bei uns geschieht, weil es alle gleichzeitig und ekstatisches Gestammel ist es auch eher schalala, schalala und so, immer die gleichen Laute und dann wird es auch nicht ausgelegt. Das ist also völlig im Gegensatz zu 1. Korinther 14 in mehrfacher Hinsicht, wo so etwas abläuft. Wir können übrigens nachher gerne noch ins Gespräch kommen über diese Fragen. Bei dem Thema heute möchte ich das ausdrücklich anbieten, ja, dass wir uns da auch austauschen. Ja, in Vers 5 steht, dass es ausgelegt werden muss, sonst bringt es der Gemeinde keine Erbauung. Das nächste, das wird in Vers 6 bis 9 von 1. Korinther 14 deutlich. Sprachenrede ist, wenn sie unverständlich und bleibt und nicht ausgelegt wird, ein Reden in den Wind wie ein Instrument, das keinen klaren Ton hervorbringt. Prophetische Rede dagegen ist, wie wenn ein Instrument eine klare Melodie spielt und sie dient zum Nutzen aller. Da wird dann ja, werden die Beispiele gebracht von der Harfe und von der Flöte und vor allem von der Posaune. Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Was nützt das, wenn ein Heer da steht und die Posaune macht irgendwas so ta-ta-ta-ta-ta und so, aber keinen klaren Ton zum Angriff oder zum Rückzug oder wie auch immer. Im Militär ist das ganz streng geregelt. Und wenn da irgendwie ein Fantasiestück kommt, was nichts zu sagen hat, dann reagiert auch keiner. Und so ist es auch, wenn unverständliches Geplapper ist, dann wird keiner darauf reagieren. Man wird nur den Kopf schütteln. Das kommt nachher noch. Dann die Verse 10 bis 13. Hier wird ganz klar, dass auch in Kapitel 14, 1. Korinther 14, dass es sich um wirkliche Fremdsprachen handelt. Ich lese diese Verse doch nochmal, weil die auch zentral sind, 10 bis 13. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen, Phonä steht hier, in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder, ein Barbar sein, steht hier im Griechischen. Und der Redende für mich ein Fremder, ein Barbar. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Kein Stimmengewirr, kein Durcheinanderreden mit irgendwelchen ekstatischen Lauten, sondern auch hier wieder die Betonung, Erbauung der Gemeinde, Verständlichkeit, Klarheit. Der Sinn des Lautes muss ganz klar zu erkennen sein. Wer in einer Sprache redet, der betet, dass er es auch auslegen kann. Nun, der Vers 14 ist relativ geheimnisvoll, da gibt es viele verschiedene Deutungen. Ich möchte so zusammenfassen, also der Vers heißt, wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Es gibt Deutungen, ob jetzt da mein Geist gemeint ist oder der Geist Gottes. Ich denke, wenn man es unter dem Aspekt sieht, dass auch das Sprachenreden eine Gabe Gottes ist, dann ist sicherlich Gottes Geist, der zu meinem Geist spricht, sodass da gar kein Gegensatz sein muss, sondern das geht Hand in Hand. Aber natürlich, der Ursprung ist Gottes Geist, der meinen Geist gebraucht, um diese Sprache, die ich nicht gelernt habe, auszusprechen. Aber wenn ich sie selber nicht verstehe, dann heißt es, ich gebrauche die, ohne dass mein Verstand mitkommt. Es soll aber der Verstand nicht ausgeschaltet, sondern eingeschaltet sein. Und deshalb ist die prophetische Rede, die Weissagung, die verständliche Rede besser und wichtiger und wertvoller. Weil da betet mein Verstand mit. Wenn ich den Herrn anbete im Verstand, ist es doch viel sinnvoller, als wenn ich selber gar nicht verstehen sollte. Wenn ich jetzt plötzlich in Chinesisch hier beten würde, könnte ja der Herr schenken, rein theoretisch jetzt, ja, aber ich würde selber gar nicht verstehen. Und das heißt, dann betet mein Verstand nicht mit und euer Verstand auch nicht. Also ist es in dem Sinne nutzlos. Natürlich kann man sagen, dann wird Gott trotzdem angebetet, aber ja, Gott versteht auch meine verständliche Sprache. Er braucht jetzt nicht Chinesisch von mir hören. Von daher ist es ein gewisser Widersinn, wenn man das als Argument heranführen würde. Deshalb steht hier, wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Ohne Frucht für mich und die Gemeinde, weil ich gar nicht weiß, was ich da bete. Vers 15, wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Deshalb ist gut, dass wir hier ein deutsches Liederbuch haben. Ich singe auch gerne in russischen Gemeinden russische Lieder mit, aber ich muss zugeben, obwohl ich schon 2 Jahre Russisch lerne in der Schule, aber ich verstehe immer noch nicht alles. So bin ich auch immer noch dankbar, wenn auch deutsche Lieder verständlich da sind. Und da kann ich auch von Herzen mitsingen. Es ist auch übrigens viel leichter, wenn jemand sich in seiner eigenen Sprache angepredigt sieht und dann bekehrt, weil die eigene Landessprache immer eher zum Herzen geht als die fremde Sprache. Und deshalb wollen wir in der Gemeinde verständlich predigen und nicht in unverständlichen Lauten, wo ja eine homogene Gemeinde ist. Natürlich kann mal sein, dass fremdsprachige Menschen sind. Da gibt es ja aber auch oft Menschen, die Gabe haben zu übersetzen. Ist dann nochmal ein anderes Thema. Vers 16, sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Ja. Wie soll ich bei einem Zungengeplapper Amen sagen, wenn ich gar nicht weiß, was der sagt? Könnte ja sein, dass der den Herrn verflucht und ich weiß es nicht. Und dann soll ich Amen sagen? Versteht ihr? Man hat festgestellt, wo man schon mal solche Sprachenrede aufgezeichnet, untersucht hat, dass da plötzlich Lästerworte drin waren, irgendwelche okkulten Begriffe. Shambhala kommt sehr oft vor. Das ist ein heidnischer Wallfahrtsort im Tibet von dem Buddhismus, Lamaismus, Shambhala, wo angeblich die buddhistischen Geister wohnen. Und solche Laute werden da hervorgebracht bei Zungenrednern, hat man festgestellt. Das ist sicherlich dann kein vom Herrn gewirktes Sprachenreden, sondern wirklich ein Geplapper, was der Herr Jesus ablehnt, wo solche Dinge passieren. Also, es ist eine Gabe des Geistes, aber der Verstand versteht es nicht, wenn es auch beim echten Sprachenreden, wenn es eine Fremdsprache ist. Die Jünger selber haben es vielleicht noch nicht mal verstanden, was sie da in Zungen geredet haben oder in Sprachen an Pfingsten, aber die Völker haben es verstanden. Und da hat es einen Sinn gehabt, weil eben diese fremdsprachigen Völker da waren. Aber wie ist es heute, mag man sich nun fragen. Das prophetische Reden ist ebenso eine Gabe des Geistes, aber verständlich. Es bringt Frucht, es bewirkt Umkehr und Erbauung und Tröstung und Ermahnung. Nun werden immer wieder auch die Verse 18 folgende herangeführt, wo der Apostel Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Wo hat er das gebraucht? In der Missionssituation, wenn er nach Phrygien und Lydien und Griechenland und Rom überall hinkam, da hat ihm der Herr sicherlich einerseits eine Sprachbegabung geschenkt, das hat er sicherlich auch gehabt, aber vielleicht auch wirklich, so wie es hier steht, wir nehmen das so an, dass er Sprachen sprechen konnte, die er nicht gelernt hatte, dass er sich verständlich machen konnte oder sie haben ihn verstanden. Das war ein übernatürliches Wunder, was Gott geschenkt hat in der Missionssituation. Es wird übrigens auch aus der Kirchengeschichte später noch manches solches Wunder berichtet, dass Missionare eine Sprache in Windeseile konnten und oder verständlich waren oder auch, dass man sofort sie verstanden hat. Solche Dinge sind bezeugt und deshalb wollen wir sie auch nicht grundsätzlich ausschließen, dass der Herr das tun kann. Aber wie es in der Gemeinde ist, und diese Frage richte ich an die sogenannte Zungenbewegung, da schreibt der Apostel Paulus, aber in der Gemeinde, also Vers 19, aber in der Gemeinde, jetzt nicht in der Missionssituation, will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Die Gemeinde ist ja in aller Regel sprachhomogen und deshalb soll da die Verkündigung, ich wiederhole mich jetzt auch, aber steht auch so oft wiederholt jetzt im Text, deshalb soll die Verkündigung verständlich sein. Ansonsten würde man in eine kindliche Stufe zurückfallen. Und davor warnt Gottes Wort in Vers 20, wenn es heißt, ihr Brüder werdet nicht Kinder im Verständnis. Die Kinder lallen ja auch unverständliche Laute, nicht? Die Kinder. Das soll nicht sein. Werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Und die Kinder verstehen ja auch oft nicht, was andere sagen, weil sie noch nicht diese Sprache finden haben, aber sie verstehen es vielleicht früher, als sie sprechen können, wenn man Kleinkinder beobachtet. Und doch sollen wir im Erwachsenenalter stehen, einer verständlichen Kommunikation. Ist auch ein Schlüsselwort. Verständliche Kommunikation. Paulus besaß also sicherlich viele Sprachengaben, aber vor Ort, betont er, gilt die Landessprache, vor allem im Gottesdienst, zur Unterweisung im Heil. Und nun kommt etwas ganz Entscheidendes in Vers 21 folgende. Und zwar, dass dieses Sprachenreden im Grunde ein Zeichen nicht für die Gläubigen ist, also auch nicht für die Gemeinde gedacht ist, der Gläubigen, sondern ein Zeichen für die Ungläubigen. Geheimnisvoller Vers. Gibt es auch unterschiedliche Deutungen. Sind die Ungläubigen jetzt nur die Israeliten im ersten Jahrhundert, die erkennen mussten, dass das Heil jetzt aus den Nationen geht? Oder sind es auch andere Ungläubige? Oder gilt es vielleicht auch für andere Zeiten noch? Ja? Ich möchte einmal, was hier selber steht, zitieren. Es wird hier deutlich gemacht im Wort Gottes selber, indem der Apostel Paulus hier ein Zitat bringt aus dem Alten Testament. Und zwar aus Jesaja 28. Diese Stelle müssen wir deshalb auch noch betrachten, dass wir das verstehen können. Der Apostel Paulus schreibt in Vers 21, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Was bedeutet das? Ich habe da auch früher lange rumgerätselt, aber durch diesen Bibelvers aus Jesaja 28 klärt sich das auf, wenn wir den Zusammenhang betrachten. Daraus lese ich jetzt aus Kapitel 28. Worum geht es da? Es ist ein Gerichtswort über die sorglosen Führer von Israel und Juda zur Zeit der assyrischen Bedrohung im 8. Jahrhundert vor Christus gewesen. Und da nun spricht Gott durch den Propheten Jesaja Folgendes. Und zwar über die Menschen in Israel, vor allem über die Führer in Israel. Da heißt es ab Vers 7, aber auch diese taumeln vom Wein und schwanken vom Rauschtrunk. Priester und Prophet sind vom Rauschtrunk berauscht, vom Wein benebelt. Sie taumeln vom Rauschtrank, sie torkeln beim Weissagen, schwanken beim Rechtsentscheid. Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz. Entschuldigung, wenn ich so zitiere. Das ist Realität im Wort Gottes, so ging es zu in Israel. Und dann die Frage, die Gott stellt durch seinen Propheten. Wem soll man Erkenntnis beibringen? Wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? Also das kam auch vorhin beim 1. Korinther 14, das Kindheitsstadium, in dem sie wieder sind. Ja. Weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Im Hebräischen heißt es noch deutlicher, und da hört man geradezu das Zungengeplapper. Da heißt es nämlich Zaflatzaf, Zaflatzaf, Kaflakaf, Kaflakaf. Weil sie so sagen, so wird auch er, nämlich der Herr, zu diesem Volk reden mit stammelnden Lippen und in fremder Sprache. Er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden. Zaflatzaf, Zaflatzaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Wow, da haben wir jetzt einiges an starker Aussage, nämlich. Und hier, das klingt schon eher fast nach dem Geplapper, wie die Heiden. Und so merken wir auch, dass dieses Zeichen auch ein Gerichtszeichen sein konnte, wenn dieses Geplapper einsetzt. Und das war damals auch bei den Assyrern so, dass dann ein Volk kam mit fremder Sprache, die Assyrer nämlich, die 722 das Nordreich Israel erobert haben. Und das hat sich nun, weil die Israeliten diese Sprache wohl überwiegend nicht kannten, für sie angehört wie dieses Gestammel Zaflatzaf, Kaflakaf. Das war wohl die existierende Fremdsprache der Assyrer, aber es war ein Zeichen des Gerichts damals. Und nun gibt es Ausleger, zum Beispiel wie John MacArthur, den ich in Los Angeles kennenlernen durfte dieses Frühjahr. Er hat ja auch diese Studienbibel hier, also den Kommentar verfasst, in dieser Studienbibel. Und er schreibt dazu Folgendes, möchte ich mal zitieren, und zwar in der Fußnote zu 1. Korinther 14, Vers, ja, ich habe hier viel zu blättern, entschuldigt bitte, Vers 21. John MacArthur, ich zitiere. Mit einer freien Wiedergabe von Jesaja 28, Vers 11 und 12 erklärt Paulus, dass der Herr Jahrhunderte zuvor bereits angekündigt hatte, dass er eines Tages Menschen mit anderen Zungen, das heißt fremdsprachige Ausländer, als Zeichen benutzen wird für das ungläubige Israel, die nicht auf mich hören werden. Diese fremden Sprachen aus Jesaja sind die Sprachenreden, die die Korinther kannten. Sie waren einzig und allein als Zeichen für das ungläubige Israel gegeben. Es war ein dreifaches Zeichen: Fluch, Segen und Autorität. Um den Fluch zu betonen, zitiert Paulus Jesajas Warnung an Juda, dass Assyrien an ihnen Gericht üben wird. Die Führer des Volkes hielten Jesajas Worte für zu simpel und verwarfen ihn. Doch die Zeit würde kommen, sagte der Prophet, wenn sie Assyrisch hören, eine Sprache, die sie nicht verstehen können, und die Gericht anzeigt. Jeremia sprach ganz ähnlich über die Babylonier, die ebenfalls kommen und Juda zerstören würden. Vergleiche Jeremia 5, Vers 15. Als die Apostel zu Pfingsten in all diesen Fremdsprachen redeten, Apostelgeschichte 2, Vers 3 bis 12, wir haben das gehört, da hätten die Juden wissen müssen, dass das angekündigte Gericht, das zuerst durch die Assyrer und dann durch die babylonische Gefangenschaft historisch erfüllt wurde, erneut auf sie herabfallen würde. Wer weiß, in welcher Gestalt das Gericht bald darauf dann kommen sollte, wie damals bei den Assyrern. Nun, das Gericht würde herabfallen, weil sie Christus verworfen hatten. Das sollte die Zerstörung Jerusalems einschließen, 70 nach Christus. Wie es bereits im Jahr 586 vor Christus unter babylonischer Herrschaft geschehen war. Und deshalb dient diese Gabe nicht als Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Diese Gabe, so schreibt MacArthur, erfüllt in der Gemeinde keinen Zweck, wenn nur Gläubige anwesend sind. Und deshalb würde diese Gabe von selbst aufhören. MacArthur meint 70 nach Christus, nachdem sich dieses Zeichen erfüllt hat. Es gibt aber da unterschiedliche Vorstellungen. Jedenfalls sagt er, der Segen, den dieses Zeichen anzeigte, bestand darin, dass Gott nun eine neue Nation aus Juden und Heiden zu seinem Volk erbaute, Galater 3, 28, um Israel zur Eifersucht zu reizen und zur Buße zu leiten, siehe Römer 11. Daher wurde das Zeichen, also das Zeichen des Sprachenredens, wiederholt, als Heiden in die Gemeinde einverleibt wurden, Apostelgeschichte 10. Auch die Stellen haben wir gehört. Das ist durchaus eine plausible Sicht. Und das stimmt mit dem überein, was ich gestern zitiert habe. Das Reden in Sprachen wird Pauomai. Das wird von selbst enden, in Passiv-Medium-Form Mediumform geschrieben, in 1. Korinther 13. Es wird also auslaufen, wie wenn ein Bach irgendwo versickert. Und die einen sagen, es ist im 1. Jahrhundert ausgelaufen oder später. Wir wissen jedenfalls, dass im 3., 4. Jahrhundert in den Bezeugungen der Kirchengeschichte Augustinus, Chrysostomus und andere es nicht mehr auftaucht, dass sie sagen, es ist nicht mehr vorhanden. Es war nur in der im 1. Jahrhundert vorhanden. Ja, darüber können wir nachher sprechen. Ich selber schließe es nicht völlig aus, dass in der Missionssituation Gott auch heute auf übernatürliche Weise wirken kann, aber in der Gemeinde hat es an sich keinen Platz nach dem 1. Jahrhundert, wo eben die Gemeinden heute weitgehend homogen sind, sprachlich homogen. Nun, jedenfalls kommt jetzt ein weiteres Argument, warum das verständliche Reden. Es sind ja lauter Argumente, die der Apostel Paulus aufzählt, um zu zeigen, die verständliche prophetische Rede, die verständliche Weissagung steht haushoch über diesem Reden in einer fremden Sprache. Und das nächste Argument, und das ist vielleicht das, was uns am meisten auch nachdenklich machen müsste, vor allem wenn wir gewisse Phänomene im Hinterkopf haben, die bei zumindest extrem charismatischen Veranstaltungen auftreten. Es ist nicht jede Pfingstgemeinde gleich. Ja. Es gibt gemäßigtere und extremere und bei den Charismatikern ist es auch sehr vielfältig. Aber jedenfalls wird dann in Vers 23 Folgendes gesagt. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, dass ihr verrückt seid? Und Sinnen seid? Ja, warum? Ja, was ist denn da los? die würde das gar nicht beeindrucken. Die würden eher sagen, irgendwo, ich habe selber schon erlebt, ja, wenn ich Leute mal mitgenommen hatte, also da gehen wir gleich wieder. Ich war mal eingeladen zu einer Hochzeit in der Pfingstgemeinde. Ich bin da nicht rein, weil es war so laut innen, dieses Geschrei, dass ich dachte, schlimmer als auf dem Fußballstadion. Entschuldigung, wenn ich so sage. Es muss nicht überall so sein. Aber die haben alle gleichzeitig in Zungen geschrien. Ja? So ekstatisch, dass es so abstoßend war. Und das ist das, was der Apostel Paulus hier beschreibt. Werden Sie nicht sagen, dass ihr verrückt seid? Wenn aber alle weissagten, verständlich predigen und überführen von der Sünde, wenn alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Das bewirkt verständliche Predigt, das Wort Gottes von Sünde und Gnade verständlich auslegen. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, das mitzubringen. Es gibt gewisse Videoaufzeichnungen von charismatischen Veranstaltungen, wo man Menschen sieht, die sich auf dem Boden binden, in Zuckungen wie Schlangen, die Geräusche ausstoßen wie Hühner, die am ganzen Leib zittern und nach hinten umfallen. Ist das von Gott? Ich frage euch. Selbst gemäßigte Pfingstler sagen, wenn sowas bei uns vorkommen würde, würden wir da nicht mehr hingehen. Ja, bei uns haben wir sowas noch nicht gehabt. Und ich sage immer, freue ich mich euch, dass bei euch diese Dinge nicht kommen. Denn ich denke, dass das Besessenheitsphänomene sind. Dass hier wirklich ein falscher, böser Geist die Menschen gepackt hat. Denn der Geist Gottes möchte, dass wir Ordnung haben in der Gemeinde. Das steht nämlich hier ganz klar dann im nächsten Abschnitt. Und zwar in Vers 26 folgende wird beschrieben, wenn es heute noch so etwas geben sollte, dann muss es ordentlich ablaufen. Dass einer nach dem anderen redet und dass es ausgelegt wird. Wo ist es der Fall? Vielleicht gibt es doch das, dann sagt mir es, würde mich interessieren. Aber meistens ist es doch in der Unordnung, ein Durcheinander. Und da wird wahllos, werden die Hände aufgelegt, die Leute fallen nach hinten. Und das ist nach Jesaja 28, 13 ein Zeichen des Gerichts. Wir haben es gerade gehört. Zafla, zaf, kafla, kaf, dass sie rücklings fallen und verstrickt werden. Rücklings fallen, in Trancezustand kippen, immer ein Zeichen des Gerichts in der Bibel, wo das passiert. Es gibt verschiedene Stellen, als Eli die Nachricht vom Niederlage des Heeres und dem Tod seiner Söhne bekommt, fällt er rücklings vom Stuhl und ist tot. Als die Soldaten den Herrn Jesus gefangen nehmen wollen in Gethsemane und fragen, bist du der, der, und er sagt, ich bin, das spricht er im Grund aus, ich bin Gott. Und sie weichen zurück, man kann annehmen, dass sie auch dann umgefallen sind und fallen wahrscheinlich auch nach hinten. Manche sagen, ja, die sind dann gesegnet worden. Aber das waren ja die Feinde des Herrn. Wo sollten denn die gesegnet worden sein? Ja, das ist absurd. Und das war auch ein Gerichtszeichen und andere Stellen. Nein, hier steht ganz klar in Vers 25, wer überführt wird durch verständliche Predigt von seiner Sünde, der neigt sich auf sein Angesicht. Jesaja 28, 13, nach hinten kippen, Gericht. 1. Korinther 14, 25, Buße tun und auf sein Angesicht sich neigen, Segen und Errettung. Das ist eine wichtige Stelle zur Geisterunterscheidung, ja, um das zu unterscheiden. Lasst euch nie die Hand auflegen und dann nach hinten fallen oder in Trancezustände, das ist eine gefährliche Sache. Wo schon viele keine Teufelsaustreibung, sondern Teufelseintreibung erlebt haben. Und nachher haben sie plötzlich Lästergedanken bekommen, konnten nicht mehr richtig beten. Und alle möglichen Dinge. Und erst als sie sich losgesagt haben von diesem falschen Geist, sind sie wieder frohe Kinder Gottes geworden. Ohne diese ekstatisch-schwärmerischen Zustände, die ein falscher Geist einem vorspielen kann. Ihr seht, wir haben ein wichtiges und aktuelles Thema. Und deshalb möchten wir uns auch ein bisschen Zeit dafür nehmen heute. Ja, aber ich komme hier so langsam zum Ende. Ein riesiges Kapitel, aber wir versuchen doch das Wesentliche zu betrachten. Also wenn überhaupt Sprachenrede, falls es heute noch geben sollte, dann muss es ganz klar geordnet sein und ausgelegt werden. Sonst ist es unnütz und widerspricht jeder Liebe, die verständlich den Menschen von seiner Sünde überführt und aufbaut. Und auch Propheten sollen zwei oder drei reden, die anderen sollen es beurteilen. Ich denke, es gibt keine speziellen Prophetenschulen, wie es manche heute behaupten, sondern dass Gott durch seinen Geist einfach Dinge aufdecken kann, auch heute in den Gemeinden, und dass Brüder aufstehen und auch Dinge sagen können. Aber wenn das geschieht, dann soll es auch in der Ordnung sein und kein Chaos in der Gemeinde verursacht werden. Denn es heißt in Vers 32, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und seht ihr, das ist ein wichtiger Vers gegen die Zwangshandlungen in manchen charismatischen Kreisen. Die sagen, ich kann gar nicht das steuern, ich kann gar nicht abstellen, dieses Bewegen der Lippen. Ja, da ist das nicht mehr unter Kontrolle. Es ist aus der Kontrolle geraten. Gott macht niemals etwas, was gegen unser Kontrollvermögen geht und unseren Verstand. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wenn es nicht untertan ist, ist es ein falscher Geist. Müssen wir uns ganz klar warnen lassen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Und dann kommt die Sache mit den Frauen. Auch da, die Ordnung gehört dazu, dass die Männer die Lehr- und Leitungsfunktion haben. Das habe ich ausführlich in 1. Korinther 11 in der Auslegung schon dargestellt. Und deshalb gleich zum Schluss. Die Frage, die am Schluss steht, Vers 36 bis 40, oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Ist es allein zu euch gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Der Apostel Paulus hat offenbar vorausgesehen, dass das, was er hier schreibt, hinterfragt werden wird. Und das geschieht ja heute, wird ja heute umgeworfen in vielen Kreisen. Aber er sagt, das sind Gebote des Herrn, was er hier schreibt. Diese Ordnungen einzuhalten und nicht ein Chaos in den Gemeinden zu verursachen durch unkontrollierbare Lautäußerungen und ekstatisches Gestammel und was heute alles geschieht. Es sind Gebote des Herrn, dass Gott ein Gott nicht der Unordnung, sondern des Friedens ist. Und das gebietet auch die Liebe des Herrn und die Liebe zum Herrn. Und so steht am Schluss: Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Aber man könnte ergänzen, aber er wird dann unter dem Gericht stehen. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen, und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Das muss man im Zusammenhang sehen dessen, was vorher ausgeführt wurde in diesem Rahmen. Ich persönlich hätte jetzt nicht den Mut, wie es manche Dispensationalisten tun, es nur auf das erste Jahrhundert zu begrenzen. Aber wenn, dann müssen genau diese Kontrollmechanismen eingehalten sein. Ja. Und wo ist es der Fall? In den Gemeinden, die ich kenne oder schon mal besucht habe, Interesse halber auch, ich war da nie Mitglied, aber da ist es nicht in der Ordnung abgelaufen, sondern es war ein heilloses Chaos. Und da verabschiedet man sich lieber und sagt, haltet erstmal, wenn er überhaupt denkt, dass diese Dinge heute noch gibt, dann haltet diese Ordnungen ein. Dann muss es eine klare Fremdsprache sein, dann muss einer nach dem anderen etwas sagen und dann muss es ausgelegt werden, sonst ist es ohnehin nicht von Gott. Alles andere ist falsch. Die Frage stellt sich natürlich, ob man das Zeichen heute noch braucht für die Ungläubigen oder ob eben nicht die Gemeinde homogen ist, sodass man also in der verständlichen Sprache predigen soll und nicht diese ekstatischen Erscheinungen zulassen sollte. Ekstatisch sollte es ja ohnehin nicht sein, das ist nochmal ein anderes Zungenreden, sondern es sollte eine Sprache sein, die vielleicht einem anderen dient, der nicht Deutsch kann, dass dann er vielleicht in Türkisch oder Chinesisch die Botschaft hört. Dann hätte es einen Sinn in einer Gemeinde, das würde ich sagen, aber ansonsten bringt es keinen Nutzen zum Aufbau der Gemeinde. Habt ihr noch ein paar Minuten Zeit, weil ich würde euch noch was sehr Interessantes vorlesen. Kann man sich auch kopieren, wer das möchte, weil das ist so wichtig und interessant, weil es auch nicht von mir kommt, sondern von einem völlig unverdächtigen Zeugen. Und zwar, wer hat den Namen Reuben Archer Torrey schon gehört? Torrey. Er gilt geradezu als der Vorläufer der Pfingstbewegung. Und er hat die Anfänge miterlebt und hat sich dazu geäußert. Es gibt von ihm heute noch ein Buch im Herold Verlag, Der Heilige Geist und andere Bücher, wo er manche auch zum Teil fragwürdigen Lehren vertreten hat über die Geistestaufe. Ich würde nicht allem zustimmen, was er da schreibt. Und die Pfingstbewegung hat sich dann sehr stark auf ihn berufen. Torrey kommt noch aus der Heiligungsbewegung, sowie auch Finney und Moody und vorher schon Wesley. Und hat viel Gutes geschrieben. Ja, man kann da viel lernen im Bezug der Heiligung. Aber er hat auch in gewissem Sinn diese Stufenlehre vorbereitet, dass die Geistestaufe eine höhere Stufe sei, während doch Epheser 1, Vers 13 sagt, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Ja, ganz klare Aussage. Natürlich können wir dann wachsen in der Heiligung, indem wir den Geist nicht dämpfen. Das ist eine andere anderes Thema. Aber Torre hat ein Traktat geschrieben mit der interessanten Überschrift: Ist die gegenwärtige Zungenbewegung von Gott? Fragezeichen. Antwort: Sie ist es nicht, Torre. Und wollt ihr die Begründung hören von diesem Vorläufer der Pfingstbewegung? Hauptvorläufer, kann man fast sagen. Vielleicht zunächst zu seinem Leben ganz kurz. Reuben Archer Torre lebte 1865 bis 1928. Und die Pfingstbewegung begann ja bekanntlich 1901, ja, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es kam dann 1907 nach Deutschland, da gab es dann diese Tumulte in Kassel, wo sie sich wie Schlangen da auf dem Boden wälzten und diese zum Teil auch unzüchtigen Sachen davor kamen und alles, dass die Polizei sogar einschreiten musste. Und daraufhin wurde ja dann die Berliner Erklärung verfasst, wo dann gesagt wurde, ich habe sie auch hier dabei, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. An der Überzeugung, dass diese Bewegung von unten her ist, kann die persönliche Treue und Hingebung einzelner führender Geschwister nicht irre machen, auch nicht die Heilungen, Zungen, Weissagungen und so weiter, von denen die Bewegung begleitet ist. Schon oft sind solche Zeichen mit ähnlichen Bewegungen verbunden gewesen, zum Beispiel mit dem Irvingianismus, ja selbst mit der christlichen Wissenschaft, Christian Science und dem Spiritismus. Vielleicht noch kurz aus der Berliner Erklärung, weil es doch sehr interessant ist. Der Geist in dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor, dennoch ist es ein falscher Geist. Er hat sich als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen und so weiter treten auch diesmal in Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist. Gott gewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Soweit die Berliner Erklärung, die natürlich sehr umstritten ist, vor allem von der Pfingstbewegung her. Aber deshalb als unverdächtigen Zeugen möchte ich Reuben Archer Torre jetzt zitieren. Ist die, und ich werde jetzt nichts dazwischen einfügen, sondern einfach nur dieses Traktat abschließend verlesen. Könnt ihr das noch verkraften? Also, ist die gegenwärtige Zungenbewegung von Gott, beantwortet von Reuben A. Torre, Antwort, sie ist es nicht. Das wird durch die folgenden Tatsachen offensichtlich. Erstens, die gegenwärtige Zungenbewegung erhebt das Zungenreden zum einzigen und entscheidenden Beweis dafür, dass jemand die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen hat. Die Zungenredner erklären ständig, dass jeder, der noch nicht in Zungen gesprochen hat, auch noch nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen habe. Diese Behauptung widerspricht der ausdrücklichen und klaren Lehre der Bibel. Jeder, der aufrichtig das Anliegen Gottes, wie es in der Schrift geoffenbart ist, erkennen und nicht einfach eine bestimmte Theorie aufrechterhalten möchte, wird entdecken, dass es nur eine Taufe mit dem Geist und nur einen Heiligen Geist gibt. Dennoch kann sich diese Geistestaufe auf viele verschiedene Weisen manifestieren. Wer sorgfältig 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11 liest, wird diesen Sachverhalt erkennen. In Vers 30 desselben Kapitels fragt der Geist Gottes durch den Apostel Paulus solche, die er als in den Geist getauft bezeichnet, Vers 13, reden sie alle in Zungen, Vers 30. Die eindeutige Schlussfolgerung daraus ist, dass nicht alle in Zungen redeten. Habe ich ja vorhin schon erklärt. Dieses Kapitel erklärt in unmissverständlichen Worten, dass ein Gläubiger zwar mit dem Heiligen Geist getauft sein kann, aber dennoch nicht in Zungen redet. Deshalb widerspricht die Auffassung der Zungenredner, dass jeder, der nicht in Zungen redet, auch nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen hat, den eindeutigen Aussagen der Bibel. Soweit verständlich? Dann der zweite Punkt von Torre. Zweitens, die praktische Auswirkung der Lehre der Zungenbewegung besteht darin, dass Zungenreden zur wichtigsten der Manifestationen der Gegenwart und Kraft des Geistes zu machen. Dies ist wiederum der klaren Lehre des Wortes Gottes entgegengesetzt. Das Wort Gottes erklärt in unmissverständlicher Weise, dass das Reden in Zungen eine der am wenigsten wichtigen Kundgebungen der Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes ist. In der Liste, die wir im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes finden, wird mancherlei Zungenrede, Vers 10, praktisch am Ende derjenigen Gaben angeführt, die der Geist den Gläubigen schenkt. Stimmt es oder stimmt es nicht? Am Ende der Liste, ja. Ebenso steht das Zungenreden in den Versen 29 bis 30 desselben Kapitels am Ende der Liste. Bemerkenswerterweise findet im Epheserbrief, Epheser 4, 7 bis 12, die Zungenrede gar keine Erwähnung. Sie wird hier nicht als eine Gabe erwähnt, die von dem aufgefahrenen Christus durch den Heiligen Geist der Gemeinde geschenkt wird. Darüber hinaus wird in 1. Korinther 14, Vers 5 deutlich gesagt, dass derjenige, der weissagt, größer ist als der, welcher in Zungen redet. Und im 19. Vers erklärt der Apostel Paulus selbst, dass er lieber 5 verständliche Worte reden würde, um andere lehren zu können, als 10.000 Worte in Zungen. Drittens, die Zungenbewegung führt ihre Anhänger dazu, die Zungenrede mehr als jede andere Gabe zu suchen. Während uns die Bibel klar lehrt, dass wir eher nach einer anderen Gabe als dieser streben sollten. In 1. Korinther 12, Vers 31 sagt die Bibel, strebet nach oder begehrt ernsthaft, also strebet nach den besseren Gaben. Die hier gebrauchten Worte bedeuten buchstäblich übersetzt die größeren Gaben und der Zusammenhang zeigt klar, dass mit den größeren Gaben eine andere Gabe als das Zungenreden gemeint ist. Das 14. Kapitel sagt im 1. Vers, strebet nach den geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen mögt. Dann begründet Paulus in den nachfolgenden Versen, warum wir das Weissagen der Zungenrede vorziehen sollten. Somit ist das Streben nach der Zungenrede, die solch ein hervorstechendes Merkmal in der sogenannten Zungenbewegung ist, völlig unbiblisch. Es steht in direktem Widerspruch zu den klaren Lehren des Wortes Gottes. Viertens, in Bezug auf das Zungenreden in öffentlichen Versammlungen sind die Leiter der Zungenbewegung in ständigem Ungehorsam gegenüber der offenbarten Lehre des Wortes. Das Wort Gottes lehrt in 1. Korinther 14 sehr klar, dass das Zungenreden eher privat als öffentlich praktiziert werden sollte. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 19, aber ich will in der Gemeinde, das heißt in der öffentlichen Versammlung, lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Er fährt fort darzulegen, dass, wenn in der öffentlichen Versammlung in Zungen geredet wird, nicht mehr als 2 oder höchstens 3 in solch einer Zusammenkunft reden sollten. Außerdem, wo 2 oder höchstens 3 in Zungen reden, sollten sie nur einer nach dem anderen reden und nicht 2 oder mehr zur selben Zeit. 1. Korinther 14, Vers 7. Das fasst jetzt alles nochmal sehr gut auch meinen Vortrag zusammen. Ja? Deshalb lese ich es auch. 1. Korinther 14, Vers 7. Und Torre schreibt weiter. Und er, also Paulus, befiehlt sogar weiter, dass wenn keiner das Gesagte auslegen kann, niemand in der öffentlichen Versammlung in Zungen reden soll. Auch wichtig, ja. Das heißt, wenn kein Ausleger in der Gemeinde anwesend ist, soll derjenige, der in Zungen reden möchte, schweigen und für sich selbst und zu Gott reden. Vers 7 bis 29. In den Versammlungen der Zungenredner sprechen oft viele in Zungen. Meistens sprechen mehrere zur selben Zeit. Kennt ihr das auch so? Ja, ich denke, es gibt fast nur so. Meistens sprechen mehrere zur selben Zeit und sie sprechen auch dann, wenn kein Ausleger anwesend ist. Durch dieses Verhalten sind sie Gott völlig ungehorsam. Und ganz sicher ist eine Bewegung, die so beständig dem nicht gehorcht, was Gott in seinem Wort befiehlt, nicht von Gott. Schreibt Torrey, wie gesagt. Ja, Torrey. Fünftens. Die Zungenbewegung ist von schwerwiegendster Unordnung und schlimmster Unmoral begleitet. Gott erklärt in 1. Korinther 14, Vers 33, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist. Das hier mit Unordnung übersetzte Wort bedeutet ein Zustand der Unordnung, Störung, Verwirrung. Auf einer der bedeutendsten Versammlungen der Zungenredner, die kürzlich in dieser Stadt, Los Angeles, abgehalten wurde, hat sich die unbeschreiblichste Unordnung, Störung und Verwirrung abgespielt. Ähnlich war es übrigens auch in Kassel in Deutschland und auch beim Toronto-Segen, wer diese Phänomene beobachtet hat und so weiter. Ja. Schade, ich habe das Video vergessen, man muss es mal gesehen haben. Dann ist man wirklich so komplett kuriert von diesen Dingen. Ich habe das einigen gezeigt, die haben gesagt, sowas wollen sie nie erleben. Und er hat es auch schon damals erlebt, Anfang des 20. Jahrhunderts, Torrey, und beschreibt hier in Los Angeles. Es kommen einige schockierende Sachen, aber es ist ganz typisch. Also, Torrey schreibt, viele Männer und Frauen haben stundenlang bis weit in die Nacht hinein, Seite an Seite am Boden oder auf der Bühne, in unanständigster und unzüchtigster Weise in einem Zustand hypnotischer Bewusstlosigkeit gelegen und haben sich damit schändlicher Missachtung in den Augen der Öffentlichkeit ausgeliefert. Die Leiterin, meistens auch Frauen, ja, die Leiterin in diesen Versammlungen, eine Frau von großer Berühmtheit, hat diese bedauernswerten Männer und Frauen mit Methoden in diesen Zustand versetzt, die eindeutig hypnotischer Natur waren und völlig identisch mit den Methoden der Heiden in Afrika und den Hypnotiseuren in spiritistischen oder anderen Versammlungen in diesem Land sind. Wenn jemand geheilt werden oder die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen wollte, wurde er, den Rücken zum Publikum gewandt, auf einen Stuhl gesetzt. Dann ergriff ein Mann ihn am Kopf, legte die eine Hand auf das Haupt und die andere heftig auf den Hinterkopf. Anschließend hat diese Frau am Körper herumgerieben. An Männern geschah das manchmal in unzüchtigster Weise. Wenn sich später die Leute von ihrem Sitz erhoben, wurden ihnen die Arme von unten abgestützt und man befahl ihnen, ihre Arme hochzuhalten. Dies taten sie so lange, bis diese Menschen ohnmächtig umfielen. In einem bestimmten Fall, der mir bekannt ist, hat ein Junge seine Arme wenigstens eine Stunde hochgehalten, bevor er unter der Kraft, wie sie es nennen, umfiel. Power, ja? Power Evangelism, wie das immer heißt. Es muss kaum gesagt werden, dass dies nicht im geringsten mit dem Neuen Testament übereinstimmt. Dafür aber dem ähnelt, was die Heiden in Afrika, die Fakire in Indien und Hypnotiseure in diesem Land praktizieren. Die ganze Sache ist für jeden, der die biblischen Lehren wirklich kennt und weiß, was das tatsächliche Wirken des Heiligen Geistes ist, sehr abstoßend. In 2. Timotheus 1, Vers 7 werden wir gelehrt, dass der Heilige Geist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Der Geist, der sich in den Versammlungen der Zungenredner manifestiert, ist alles andere als ein Geist der Besonnenheit oder Vernunft. Aber die Verwirrung, so unehrenhaft sie für das Wort Gottes ist und so klar, wie sie vom Wort Gottes zurückgewiesen wird, ist nicht das Schlimmste in der Zungenbewegung. Mit ihr ist, wie bereits oben erwähnt, schlimmste Unmoral verbunden. Er bringt jetzt einige Beispiele von Ehebruch und Unzucht und Dingen. Das gibt es sicherlich auch in anderen Gemeinden, deshalb möchte ich es jetzt nicht zitieren. Aber wir wissen, dass das in diesen Bewegungen auch sehr häufig vorkommt. Noch zwei andere Punkte abschließend deshalb. Sechstens, mit der Ausbreitung der Zungenbewegung wurde es in zahlreichen Fällen offenbar, dass sie dämonisch war. Es schien offensichtlich, dass solche, die behaupteten, in Zungen zu reden, tatsächlich in einer ihnen unverständlichen Sprache redeten, aber was sie sagten, war ordinär und schlimm. Es bewies, dass der sie bewegende Geist nicht der Heilige Geist, sondern ein Dämon war. In Macao, China, traten genau solche Manifestationen auf, wie sie von der Gesellschaft für parapsychologische Forschung, Society for Psychical Research, im Zusammenhang mit spiritistischen Versammlungen beschrieben werden. Einige, die in Zungen geredet haben, entdeckten nachher, dass sie dämonisch besessen waren, anstatt mit dem Heiligen Geist getauft zu sein. Auf derselben Linie gab es bemerkenswerte und erschreckende wie abstoßende Entwicklungen in Deutschland. Also dieses Traktat, müsste ich einschieben, ist wahrscheinlich 1912 verfasst worden, ja, nach den Kasseler Vorgängen auch in Deutschland. 1912, also recht früher Zeuge. Torrey schreibt weiter, die Wahrheit ist, dass so viele Leute so begierig sind, von irgendeinem übernatürlichen Geist gesteuert zu werden, dass sie nicht mehr darauf Acht haben, ob dieses übernatürliche Wesen, das sie kontrolliert, nun der Heilige Geist oder ein Dämon ist. Und die Zungenbewegung hat einige der erschreckendsten Entwicklungen auf diesem Gebiet aufzuweisen. Siebtes und letztes. Siebtens, die Zungenbewegung ist in all ihren wesentlichen Kennzeichen nichts Neues. Dieselben Phänomene traten zwischen 1830 und 1840 in der unglücklichen irvingianischen Bewegung auf, in England auf. In dieser Bewegung gab es die wunderbarsten Phänomene des Zungenredens, die für einige Zeit einige sonst besonnene Männer und Frauen verführte. Danach bekamen sie aber unzweideutige Beweise dafür, dass der Geist, der den Redner kontrollierte, auf keinen Fall der Heilige Geist, sondern ein böser Geist war. Aus dieser evangelischen Bewegung ging übrigens die katholisch-apostolische und die neuapostolische Kirche dann später hervor, also verschiedene Sekten, das füge ich jetzt hier ein. Weiter schreibt Torre, Zungenreden ist für viele Jahre bei den Mormonen praktiziert worden, die, so füge ich ein, auch eine spiritistische Sekte ist, hat mit christlichem Glauben überhaupt nichts zu tun, das Mormonentum. Während ihres Werdegangs haben in Mormonenversammlungen Männer und Frauen oftmals erklärt, in Zungen zu reden. Um es zusammenzufassen, die Zungenbewegung ist eine Bewegung, auf die Gott in unmissverständlicher Weise das Kennzeichen seines Missfallens gesetzt hat, sowohl durch sein Wort, wie auch in dem, was in seiner Zulassung in Verbindung mit dieser Bewegung sich ereignet hat. Es ist eine Bewegung, die jeder, der dem Wort Gottes glaubt und gehorcht, striktest meiden sollte. Es sei denn, um je nach Gelegenheit aufzuzeigen, welch grobe Irrtümer und Bosheiten mit ihr verbunden sind. Wir leugnen nicht die Möglichkeit, dass Gott in unseren Tagen jemandem die Zungenrede geben kann. Wenn Gott es gefällt, dies zu tun, dann kann und wird er es tun. Aber die Gabe der Zunge wurde so offensichtlich in der frühen Kirche in einer Weise, die dem gegenwärtigen Missbrauch in der Zungenbewegung sehr ähnlich ist, falsch gebraucht, dass es sogar in der Zeit des Apostels Paulus nötig war, Leute über die Irrtümer, die mit der Zungenrede verbunden sind, zu warnen. Gott hat in seiner Weisheit und Liebe für einige Zeit diese Gabe zurückgezogen und es gibt keinen guten Grund für die Annahme, dass er sie in der gegenwärtigen Zeit wiedergegeben habe. Und somit ist gewiss, die sogenannte Zungenbewegung ist nicht von Gott. Soweit der Text von Torre. Er meint damit als Bewegung. Ja? Bei Einzelnen, das vielleicht in gewissen Situationen auftreten kann, schließt er nicht völlig aus. Aber als diese Bewegung mit diesen Phänomenen, die hier beschrieben sind, das kann niemals von Gott sein, weil so viel Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes damit verbunden ist. Deshalb möge auch jede Gemeinde, die sich dem zugehörig führt, prüfen, ob sie wirklich biblisch handelt oder ob auch unbiblische Dinge, die ganz klar vom Wort Gottes abweichen, auftauchen. Jetzt habe ich die Biografie vergessen zu sagen, also Reuben Archer Torre, 1865 bis 1928, war Dwight L. Moodys Nachfolger in Chicago. 1912 übersiedelte er nach Los Angeles. Von 1912 bis 1924 war Torre Leiter von Biola, Bible Institute of Los Angeles. In der Zeit um 1912 ist dieses Traktat, bei dem keine Jahreszahl angegeben ist, höchstwahrscheinlich geschrieben worden. Originaltitel Is the Present Tongues Movement of God? Moody Bible Institute 1912 wohl heute. Und lässt sich auch runterladen. Und wer will, kann sich's kopieren vielleicht. Wenn du ein paar Kopien machst, wer würde es denn gern haben wollen? Mach mal 20, 30 Kopien vielleicht schon gleich mal, während ich da noch abschließe. Ja. Wir wollen aber jetzt abschließen und erheben uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus beten wir dich an und preisen deinen Namen. Du hast uns Gaben gegeben, Herr, aber lass uns doch prüfen, welche Gaben von dir sind, welche du auch als nützlich und wertvoll erachtest und welche eher zu Schaden und Spaltung führen. O Herr, du weißt doch, dass auch hier unterschiedliche Ansichten sind über diese Fragen. Sprich zu jedem Herzen, lass uns alles prüfen anhand deines Wortes. Und wenn falsche Dinge, auch falsche Geister da sein sollten, dann schenke Befreiung davon, Herr, dass wir nicht in falschen Lehren gebunden sind, sondern dir allein dienen, dich lieben und dir nachfolgen. Herr, sei du gnädig. Amen.